SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Immer schneller, immer wärmer. Der Chef der Weltorganisation für Meteorologie bezeichnet die neuesten Berechnungen zur Erderwärmung als Katastrophe mit Ansage. Vergesst Syrien nicht. Hilfsorganisationen sorgen sich um die Menschen im Kriegsgebiet.
Die 6 Millionen Kinder, die in den Krieg hineingeboren wurden, die kennen nichts anderes als Zerstörung, Gewalt und Tod und betrifft eigentlich jeden Aspekt des Lebens von Kindern,
sagt Jürg Keim von UNICEF. Im Ukraine-Krieg haben bis zu 20.000 russische Soldaten ihr Leben verloren.
Das ist unglaublich. Das ist ein militärisches Fiasko, das ist ein politisches Fiasko. Und trotz aller Propaganda kann Russland nicht verschleiern, was für ein Debakel da in der Ukraine militärisch passiert,
sagt der Russland-Experte Manfred Sapper. Im Tagesgespräch wollen wir von ihm wissen, welche Optionen hat Präsident Putin jetzt noch? Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Indien und Pakistan ächzen unter der Hitze. Seit 2 Monaten ist es über 40 Grad heiß. Forscher befürchten, dass viele ältere Menschen sterben werden und auch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen sind zu erwarten. Klimaforscherinnen und Forscher sagen, dass das, was wir jetzt erleben, in einer zwischen 2 und 3 Grad wärmeren Welt normal bzw. kühl sein wird. Auch der neueste Bericht der WMO stößt in dieses Horn. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss.
Was normal ist und was nicht, das definiert sich immer wieder neu. Etwa die Einschätzungen im Wetterbericht von Meteo Schweiz, ob das aktuelle Wetter gerade dem jahresüblichen Durchschnitt entspricht. Oder, wie es im Bericht in diesen Tagen heißt, eine Temperatur über der jahreszeitlichen Norm herrscht. Und diese Norm, die verschiebt sich ständig leicht nach oben. So ist die weltweite Durchschnittstemperatur seit dem Jahr 1850 um rund 1,2 Grad gestiegen. Das Jahr 1850 gilt in der Klimatologie als der Zeitpunkt vor der großen Industrialisierung, auch wenn es bereits vorher schon menschliches Wirken auf das Klima gab. Die Weltorganisation für Meteorologie, die WMO mit Sitz in Genf, hat jetzt neue Berechnungen veröffentlicht, wie es mit den Temperaturen weitergehen könnte. In den nächsten 5 Jahren wäre es gemäß den Forschenden möglich, dass die Marke von 1,5 Grad erreicht wird, dass also die weltweiten durchschnittlichen Lufttemperaturen 1,5 Grad über dem Wert von 1850 liegen. Es gibt bei der Temperatur aber Aufwärts- und Abwärtsbewegungen. Entscheidend ist nicht das einzelne Jahr, sondern der langfristige Trend, betont die WMO, und dieser Trend zeige klar nach oben. Was die Berechnungen der Weltwetterorganisation WMO auch zeigen, das heißeste gemessene Jahr über den ganzen Globus gerechnet, war bis jetzt das Jahr 2016. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Rekord in den nächsten 5 Jahren bereits nochmals getoppt wird, liege bei über 90%. Heißer wird damit normaler in Zukunft, etwas, was wir in den letzten Jahren auch in der Schweiz bereits am eigenen Leib zu spüren bekamen.
Daniel Theiss. Damit zu den weiteren Nachrichten mit Mario Sturni.
Im russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind gemäß UNO-Angaben bereits tausende Zivilpersonen getötet worden. Offiziell wird die Zahl mit rund 3.400 angegeben. Das sei eine Schätzung, in Wahrheit seien es aber tausende mehr, sagte die Leiterin der UNO-Beobachtungsmission für Menschenrechte in der Ukraine. Unklar sei etwa die Situation in der Stadt Mariupol. Die UNO-Mission dokumentiert seit Kriegsbeginn Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht auf beiden Seiten. Es gebe auch Anschuldigungen über Folter und Hinrichtungen durch die ukrainischen Streitkräfte. Allerdings sei das Ausmaß der Verstöße durch Russland deutlich höher, so die UNO-Mission. Die Aufklärung von mutmaßlichen Kriegsverbrechen hat auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zum Thema gemacht. Sie ist als erste deutsche Regierungsvertreterin in die Ukraine gereist. Zunächst besuchte sie den Ort Butscha, wo nach dem Abzug der russischen Truppen mehr als 400 Tote gefunden worden waren. Man sei es den Opfern schuldig, nicht nur zu gedenken, sondern auch, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen würden, sagte Baerbock in Butscha. Am Nachmittag soll die deutsche Außenministerin mit ihrem ukrainischen Amtskollegen in Kiew zusammentreffen. Veruntreuung oder Betrug etwa bei Covid-Krediten. Im vergangenen Jahr sind mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität in der Schweiz vor Gericht verhandelt worden. Das Beratungsunternehmen KPMG zählte in einer Untersuchung 68 Fälle. Im Jahr 2020 waren es noch 52 Fälle. Zugenommen hat auch die Deliktsumme, sie belief sich auf rund eine halbe Milliarde Franken, wobei besonders ein Fall herausstach, bei dem es um 300 Millionen ging. Die tatsächlichen Zahlen dürften laut KPMG aber deutlich höher sein, denn viele Fälle würden gar nicht zur Anzeige gebracht. Die Berner Grünen-Politikerin Nathalie Imboden ist die neueste Nationalrätin. Die Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverbandes legte ihr Amtsgelübde ab. Sie ist die Nachfolgerin der zurückgetretenen Regula Ritz. Der Genfer Staatsrat Serge Dal-Busco verlässt die Kantonsregierung per Ende der laufenden Legislatur, und zwar im Frühling 2023. Dal-Busco war von 2013 bis 2018 Vorsteher der Genfer Finanzdirektion und übernahm nach seiner Wiederwahl die Infrastrukturdirektion. Aktuell amtet er als Genfer Regierungspräsident. Durch Hagel sind in den letzten 10 Jahren in der Schweiz am meisten Schäden im Kanton Neuenburg entstanden, gefolgt von den Kantonen Tessin und Jura. Das zeigt eine neue Statistik der Versicherungsgesellschaft AXA. Von Überschwemmungen war laut der 10-Jahres-Statistik der Kanton Schwyz am stärksten betroffen, wobei ein heftiges Unwetter 2016 stark ins Gewicht fiel. Die AXA schreibt, man stelle aufgrund des Klimawandels eine Häufung von Extremwetterereignissen fest. Bei den Schadensmeldungen sei aber kein eindeutiger Trend zu erkennen. Wohl auch deshalb, weil Kantone und Gemeinden viel in Präventionsmaßnahmen investierten. Zum ersten Mal seit fast einem Jahr ist die Kryptowährung Bitcoin unter die Marke von $30.000 gefallen. Noch vor wenigen Tagen hatte ein Bitcoin noch über $40.000 gekostet. Als Hauptgrund für den Sinkflug auf dem Kryptomarkt gilt die Zinswende vieler Zentralbanken. So hat etwa die US-Notenbank jüngst die Zinsen angehoben als Mittel gegen eine hohe Teuerungsrate. Generell gibt es bei Digitalwährungen wie Bitcoin große Schwankungen. Das Wetter. Am Nachmittag und morgen ist es meist sonnig. Heute ziehen gegen Abend vermehrt Wolkenfelder auf und an beiden Tagen bilden sich über den Bergen jeweils einzelne Quellwolken. Die Höchstwerte liegen heute um 25 Grad, morgen bei 28 Grad.
In Europa sind zurzeit alle Augen auf den Ukraine-Krieg gerichtet. Fast in Vergessenheit gerät da die Gewalt in Syrien. Seit 11 Jahren herrscht Krieg in Syrien. Ein Ende des Leidens der Bevölkerung ist nicht absehbar. Und während die Menschen aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen werden, geraten die Menschen aus und in Syrien immer mehr in Vergessenheit. Das jedenfalls beklagen diverse Hilfsorganisationen. Sie fordern mehr Aufmerksamkeit und mehr Hilfe für die syrischen Kriegsopfer. Dazu beitragen soll eine internationale Geberkonferenz, die gestern und heute noch in Brüssel stattfindet. Eine der Organisationen, die in Syrien vor allem den Kindern hilft, ist UNICEF. Frage an den Mediensprecher von UNICEF Schweiz, Jörg Keim. Wie geht es den Kindern in Syrien heute?
Die 11 Jahre Krieg haben das Leben von Kindern und ihren Familien in eine katastrophale Lage gebracht. Die 6 Millionen Kinder, die in den Krieg hineingeboren wurden, die kennen nichts anderes als Zerstörung, Gewalt und Tod und betrifft eigentlich jeden Aspekt des Lebens von Kindern. Die Schulen, ihre Häuser und Spielplätze und 90% der Bevölkerung lebt in Armut. Und die Zahl der Menschen, die humanitäre Hilfe benötigen, ist so hoch wie nie zuvor. Und das zeigt sich auch an der Zahl der bedürftigen Kinder, die ist allein im letzten Jahr um 7% gestiegen. Und das ist eine enorme und erschreckende Zahl.
Wie und wo helfen Sie da in dieser Situation?
UNICEF ist überall vor Ort und wir haben verschiedene Kernthemen, in denen wir tätig sind. Das ist auf einer Seite die Bildung, dann das Gesundheitswesen und der Kinderschutz. Und konkret heißt das etwa in Bezug auf Bildung, dass wir Schulen saniert haben im letzten Jahr und in den letzten Jahren. Wir haben Lehrer ausgebildet, spezielle Programme aufgebaut und Kinder wieder, die im Schülerrückstand gelangen sind, im Prinzip die Schulzeit in einem Jahr statt in zwei Jahren zu absolvieren. Wir haben aber auch das Wasserversorgungssystem verbessert und so im letzten Jahr über 4,5 Millionen Menschen erreicht. Aber wir haben auch in Bezug auf Gesundheit 20 Millionen Kinder gegen Kinderkrankheiten geimpft oder ihnen ungefähr 500.000 Kinder eine psychosoziale Unterstützung angeboten, was ganz wichtig ist natürlich in diesem kriegszerstörten Gebiet.
Wie sieht es eigentlich aus mit der Spendenfreudigkeit aus für Syrien, jetzt auch im Vergleich zur Ukraine?
Nun, der humanitäre Bedarf für Syrien ist noch immer sehr groß, aber er ist mit knapp nur 30% massiv unterfinanziert. Und der Krieg dauert nun schon so lange an, er scheint irgendwie zu einem Status quo zu werden. Und ja, man kann sagen, er wird vergessen, er ist einer der vergessenen Krisen wieder. Man gewöhnt sich daran, das Schlimme daran. Oder? Es ist eine enorme Herausforderung für UNICEF und unsere humanitären Partner, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass ein Krieg und eine Krise nicht weg ist, weil sie aus den Schlagzeilen verschwinden.
In Syrien sind, etwas salopp gesagt, ein Diktator und eine Terrororganisation an der Macht. Präsident Bashar al-Assad hat die Kontrolle über den größten Teil des Landes. Im Nordwesten und rund um Idlib regiert ein Al-Qaida-Ableger. Wie stellen Sie in einer solchen politischen Realität eigentlich sicher, dass das Geld wirklich den Bedürftigen zugutekommt?
Ja, das ist, kann man sich vorstellen, das ist nicht ganz so einfach. Unser Vorteil kann man vielleicht sagen, wir sind schon seit Jahrzehnten in Syrien. Wir sind ja wirklich überall auf der Welt tätig. Das heißt, UNICEF ist vor Ort, egal wer gerade an der Macht ist. Und wir haben uns weltweit auch das Vertrauen der jeweiligen Regierungen erarbeitet. Und wir sind aber auf der anderen Seite auch auf dieses Vertrauen der Regierung angewiesen, damit wir überhaupt unsere Arbeit machen können. Weil wir sind auf eine Einladung der Regierung im Land, um unser Mandat, den Kindern in einer humanitären Krise zu helfen. Das ist unsere Kernverpflichtung. Jetzt im Nordwesten sind wir selber nicht präsent. Wir arbeiten aber mit mehreren lokalen humanitären Partnern zusammen, um betroffene Familien und Kinder zu erreichen. Die Hilfsgüter werden so von der Türkei aus über einen Grenzpunkt transportiert werden. Dieser Übergang, das muss immer vom UNO-Sicherheitsrat, alles regelmäßig muss das in dem Sinn genehmigt werden, dass das von dort aus passieren kann. Das wird Mitte Juli wird das wieder das nächste Mal sein, wo wir hoffen, dass dieser Korridor natürlich offen bleibt, damit wir die sehr bedürftige Bevölkerung im Nordwesten erreichen können.
Sagt UNICEF-Sprecher Jürg Keim im Rendezvous. Und mehr zur Geberkonferenz zu Syrien, konkret wie viel Geld gesprochen wurde und welche Folgen das für die Region hat, das hören Sie heute Abend hier im Echo der Zeit. Die weiteren Themen. Sri Lanka kommt nicht zur Ruhe, auch nach dem jüngsten Rücktritt nicht. Die Wut ist groß. Australien steht möglicherweise vor einer sanften Revolution, dank parteiloser Frauen, die sich ein Umdenken wünschen und von der Wählerschaft bald erhört werden dürften. Die Schweizer Börse ist attraktiv für chinesische Unternehmen, besonders aus politischen Gründen. Und viele Gemeinden kennen Gemeindeversammlungen. Nicht immer sind die gut besucht. Die Corona-Pandemie hat jetzt neue Formen der Entscheidfindung ermöglicht und Lust gemacht auf eine höhere Stimmbeteiligung. Die Geschichte vor 1 im Rendezvous. Sri Lanka kommt nicht zur Ruhe. Nach anhaltenden Protesten ist Ministerpräsident Rajapaksa zurückgetreten. Zuvor war es in der Hauptstadt Colombo zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Aber der Rücktritt des Premiers hat die Situation auch nicht entschärft. Die Demonstrierenden wollen, dass auch der Präsident geht. Silke Dietrich von der ARD berichtet.
Ausgebrannte Busse mitten auf den Straßen in der Hauptstadt Colombo. Das ist auf Videos der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen. Jetzt am Tag scheint ein wenig Ruhe eingekehrt zu sein in Sri Lanka. Es gilt eine Ausgangssperre im Land, an die sich gestern Nacht aber viele Demonstranten nicht gehalten haben. Handyvideos in den sozialen Netzwerken gröhlen Menschen, während Häuser brennen. Es sind die Gebäude von Regierungsmitgliedern, die in Flammen aufgehen. Mehr als 70 Häuser und Büros seien komplett niedergebrannt. Mehr als 150 Autos und Busse seien beschädigt worden, schreiben lokale Medien. Regierungskritiker wollten auch die Residenz des Premierministers stürmen. Aber die Regierung hat nicht nur die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern, sondern auch das Militär eingesetzt. Mahinda Rajapaksa war gestern zurückgetreten. Damit haben auch alle Minister ihre Posten verloren. Aber Rajapaksas Bruder, Gotabaya, ist weiterhin im Amt, als Präsident. Auch der solle sein Amt niederlegen, fordern viele Demonstranten. Bei den Protesten sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, viele wurden verletzt. Regierungsanhänger sind gestern mit Knüppeln und Stöcken auf die Menschen losgegangen, die schon seit Wochen und bislang friedlich gegen die Regierung demonstrieren. Auch Regierungsmitglieder sollen um sich geschossen haben und dabei mehrere Demonstranten verletzt und getötet haben. Der Oppositionsführer Sajid Premadasa fordert eine schnelle Aufklärung darüber, was bei den Protesten in der Nacht geschehen sei. Jeder in der Regierung, auch die beiden Rajapaksas, sagt er, also der Premierminister und der Präsident, müssen zur Verantwortung gezogen werden. Es war eine geplante Attacke auf die Demonstranten. Das war staatlicher Terror und die Rajapaksas sind dafür verantwortlich. Der ältere Bruder, also der Premierminister, ist mit Familienmitgliedern in einem Militärhubschrauber aus der Hauptstadt geflohen und soll sich nun im Norden des Landes auf einem Armeestützpunkt aufhalten. Mehrere Menschen versuchen, die Straßen zum Flughafen zu blockieren, damit Regierungsmitglieder nicht das Land verlassen können. Sri Lanka steckt in der größten Wirtschaftskrise, die das Land je gesehen hat. Das Land ist nahezu bankrott, es gibt kaum noch Treibstoff oder Medikamente. Viele Menschen können sich nicht einmal mehr leisten, genügend Lebensmittel einzukaufen. Vor allem durch die Corona-Krise sind in den letzten 2 Jahren kaum noch Touristen ins Land gekommen. Für Sri Lanka ist das der wichtigste Wirtschaftszweig. Nun soll eine Übergangsregierung gebildet werden und Sri Lanka hofft auf finanzielle Hilfen aus China und Indien und führt Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds.
Ein Machtwechsel zeichnet sich in Australien ab. Laut Meinungsumfragen wird die konservative Koalition unter Premierminister Scott Morrison die Wahlen am 21. Mai verlieren. Ebenso aufsehenerregend ist, wer die Wahlen in Australien gewinnen könnte. Dieses Mal kandidieren besonders viele unabhängige Parteilose. Geschäftsfrauen, Millionärinnen, Lehrerinnen, eine Journalistin. Das Einzige, was sie verbindet, ist ihr Fokus auf Klimaschutz. Diese Wahlen könnte das Machtgefüge in Canberra ins Wanken bringen. Ulz Welterlin.
Penny Ackery sitzt auf einer Bank in einem Park südlich von Sydney. Doch sie hat keine Zeit, sich an der Natur zu freuen. Sichtlich aufgebracht beschreibt sie, worum es Australierinnen und Australiern bei diesen Wahlen gehe.
People just want to change. They want their democracy back. They're finding that politicians aren't trustworthy, that they're not accountable for their actions and there's no transparency.
Das Volk wolle die Demokratie zurück. Die Menschen hätten kein Vertrauen in die Politiker mehr. Es gäbe keine Transparenz im politischen System. Die 64-Jährige ist eine von bis zu 15 Frauen, die am 21. Mai das politische System Australiens aufmischen könnten. Ja, Frauen, fast nur. Ein Mann gesellt sich zu der Gruppe, die selbst langjährige Politiker stürzen will. In Wahlkreisen, die seit Generationen von der konservativen Partei kontrolliert werden. Von den Liberalen, wie sie in Australien heißen. Anthony Green vom Fernsehsender ABC ist der führende Wahlexperte Australiens.
These are in seats that Labor would never win, the Greens wouldn't win. These are safe Liberal seats.
Diese Wahlkreise seien traditionell sicher und so konservativ, dass die Leute dort niemals Labor wählen würden oder die Grünen. Die meisten Unabhängigen stünden politisch rechts der Mitte. Das mache sie so gefährlich für die Regierungspartei. Es seien keine linken Extremistinnen, sondern Berufsfrauen, Ärztinnen, Journalistinnen, Investmentbankerinnen. Sie haben noch nie einer Partei angehört, sagt die Lehrerin Penny Ackery.
And I'm a representative of my community, not of big lobbyist groups, not of donors that want to pull some strings with government.
Ich stamme aus der Gemeinde und repräsentiere nicht Lobbyisten oder Geldgeber der Parteien. Australien hat seit Jahrzehnten immer mal wieder einzelne Unabhängige, die es ins Parlament schaffen. Nie zuvor aber gingen so viele in eine Wahl. Anthony Green rechnet mit 2 bis 3 Sitzen, die Konservative an Unabhängige verlieren könnten. Für den Experten ist der Grund für die Entwicklung klar.
Perhaps this is a sign that people want something a little other than just the Parachiks coming through and running the country. Perhaps we want a few more people with other experience.
Die meisten Politiker seien innerhalb der Partei aufgestiegen. Vielleicht verlange das Volk von seinen Vertreterinnen nun eine andere Form von Lebenserfahrung. Die Entwicklung zeige aber auch die schwindende Bedeutung der beiden großen Parteien. Labour verliere die Unterstützung der Arbeiterbewegung und Konservative sehen sich nicht mehr von der liberalen Partei repräsentiert, die sich in den letzten Jahren stark in Richtung rechts entwickelt habe. Das zeigt sich vor allem in der Debatte um den Kampf gegen die Klimaveränderung.
Hi, I'm Allegra Spender and I'm your independent candidate for Wentworth.
I'm Dr. Monique Ryan and I'm your independent candidate.
Werbung unabhängiger Kandidatinnen für eine saubere Zukunft. Die Frauen verbindet Frustration, ja Verzweiflung über das scheinbare Versagen der Klimapolitik. Die Regierung sei dominiert von Klimaleugnern, die sich gegen alle Maßnahmen wehrten, die Macht und Gewinne der Kohleindustrie reduzieren könnten. Damit könnte bald Schluss sein, ob Konservative oder Labour, welche der beiden Großparteien auch immer am 21. Mai die Mehrheit der Stimmen erhält, wird sich wohl mit Unabhängigen einigen müssen, um eine Regierung bilden zu können.
Urs Welterlin. Ungewohntes vernahm man diesen Frühling von der Schweizer Börse. Gleich 4 chinesische Firmen wollen sich an der hiesigen Börse kotieren lassen. Ein Novum. Chinesische Firmen, die im Ausland an die Börse gehen, das kannte man bisher eigentlich nur in New York. Dass die Schweiz plötzlich für einen Börsengang interessant wird, hat zwar auch wirtschaftliche, vor allem aber politische Gründe. Samuel Emich.
Die Namen sind hierzulande kaum bekannt, doch es sind Milliardenkonzerne, die an die Schweizer Börse wollen. Sunny, ein Baumaschinenhersteller, wird mit 22 Milliarden Dollar bewertet. Auch die beiden Batteriehersteller Ningbo Shanshan und Gotion und der Medizinproduktehersteller Lepu sind milliardenschwer. Sie sollen also neben der Shanghai und Shenzhener auch an der Schweizer Börse gehandelt werden. Dieser Schritt folgt nicht einer Marktlogik, sondern dem politischen Willen Chinas. Das sagt Jacob Gunter, der beim MacArthur-Institut für China-Studien die chinesisch-europäischen Wirtschaftsbeziehungen erforscht.
It's important to understand that Chinese companies don't have the same kind of decision-making process that.
Wichtig ist zu verstehen, dass chinesische Unternehmen nicht einfach den Kräften des freien Marktes folgen, sondern die Kommunistische Partei und die Regierung beeinflussen ihre Geschäftsentscheide stark.
Die Börsengänge seien Teil eines politischen Plans.
Wenn ich höre, dass mehrere chinesische Firmen an die Schweizer Börse gehen, dann tönt das für mich nach einem Pilotprojekt der chinesischen Regierung. Das Ganze passt in einen größeren Trend. Chinas Suche nach neuen Zugängen zu internationalem Kapital außerhalb der USA und der EU.
Die Beziehungen China-EU, China-USA sind angespannt, insbesondere im Finanzbereich. US-Behörden drohen Dutzenden chinesischen Firmen, sie von den dortigen Börsen zu verbannen. Bei der Schweizer Börse SIX sieht man das Interesse der chinesischen Unternehmen vor allem als Erfolg der eigenen Marketingbemühungen. Bereits vor Jahren wurde ein erstes entsprechendes Absichtspapier unterschrieben mit den chinesischen Börsen, gefolgt von Werbeveranstaltungen vor Ort, wie Mediensprecher Jörg Schneider sagt.
Wir haben sehr intensiv natürlich auch mit den chinesischen Börsen von Shanghai und Shenzhen zusammengearbeitet, haben da in den vergangenen Jahren teilweise auch Workshops mit den chinesischen Teilnehmern veranstaltet, um ihnen die Vorzüge der Schweizer Börse vor Augen zu führen. Und das ist sicherlich ein Grund, warum sie sich jetzt allenfalls für die Schweiz entscheiden werden.
Aber nicht nur die Schweizer Börse, auch die Frankfurter und Londoner Börse haben vor Ort um chinesische Unternehmen gebuhlt. Dass die Schweizer Börse nun politisch gewollt den Vorzug erhält, dazu will sich die SIX nicht äußern.
Also eine Antwort zu dieser Frage wäre rein spekulativ. Wir können nur sagen und für uns sprechen, dass wir seit der Unterzeichnung dieser Memorandum of Understandings mit den Kontakten bei den chinesischen Behörden sehr gut zusammengearbeitet haben und eine sehr offene und transparente Beziehung pflegen.
Die chinesischen Behörden sind entscheidend. Sie müssen jeden Börsengang von chinesischen Firmen im Ausland absegnen. China-Experte Gunter sieht noch einen weiteren Hinweis, dass die Politik hinter diesen geplanten Börsengängen steht.
Die Firmen, die in der Schweiz an die Börse wollen, kommen aus Branchen, die Peking mit seiner Innovations- und Industriepolitik fördert.
Ningbo Shanshan, Sani, Gaoshen und Lepu passen also ins Schema der Firmen, die die chinesische Regierung fördern will. Aber nicht nur die chinesische, auch die Schweizer Politik hat die Finger im Spiel bei den geplanten Börsengängen. Bevor die SIX auf Werbetour in China ging, diente das Schweizer Finanzdepartement als Türöffner. Auf einer Reise nach China im April 2019 hatte der damalige Bundespräsident und Finanzminister Ueli Maurer die Schweizer Börse SIX mitgenommen. Bei diesem Besuch wurden im Beisein Maurers die entsprechenden Grundlagepapiere erneuert, unterzeichnet und damit den Weg für chinesische Firmen an die Schweizer Börse geebnet. Bis im Herbst sollen ihre Aktienkurse auf den hiesigen Börsentickern aufblinken.
Ist die politische Diskussion vor Ort mehr wert oder ist es wichtiger, dass möglichst viele Stimmberechtigte sich beteiligen? Vor dieser Frage, also Bürgerversammlung oder Urnenabstimmung, stehen viele Gemeinden. In den letzten 2 Jahren während der Corona-Pandemie mussten viele Gemeinden auf Abstimmungen umschwenken, mit dem Ergebnis, dass die Stimmbeteiligung viel höher war als bei den Bürgerversammlungen. Eine Erfahrung, die auch nach der außerordentlichen Lage noch nachwirkt. Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etta.
Das Beispiel der Gemeinde Wartau im Kanton St. Gallen. Hier wurde im April ein letztes Mal noch an der Urne abgestimmt, anstatt an der Gemeindeversammlung. Gemeindepräsident Andreas Bernold sagt:
Nebst Budget und Rechnung hatten wir eine Abstimmung über eine Bahnhaltestelle. Und da wollten wir wirklich, dass die Bevölkerung teilnehmen kann, möglichst breit gestützt auch ein Entscheid gefällt wird.
Breit gestützt heißt, dass etwa 40% der Stimmbevölkerung an die Urne ging. An einer üblichen Gemeindeversammlung sind es höchstens 10%. Ist eine Urnenabstimmung also demokratischer als die Versammlung? Das könne man so nicht sagen, erklärt Lineo De Vecchi, Leiter vom Zentrum für Gemeinden an der Fachhochschule Ost.
Also der Vorteil liegt ganz klar in der Qualität der Debatte. Also es ist an der Gemeindeversammlung möglich, miteinander zu diskutieren. Man kann Fragen stellen, wenn man etwas nicht begreift. Und das funktioniert bei einer Urnenabstimmung viel weniger gut.
Genau diese Debattenkultur, die Möglichkeit, sich einzubringen und etwas zu ändern, das sei der entscheidende Vorteil, sagt Daniel Kübler, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Zürich.
Also denken Sie an das Budget, da gibt es ganz viele verschiedene Posten. Und in einer Urnenabstimmung gibt es verschiedene Gründe, warum die Abstimmenden das Budget ablehnen können. Dem einen ist vielleicht die Ausgaben im Bereich, weiß ich, Soziales zu hoch, dem anderen ist der Steuerfuß zu hoch und so weiter. Und das kumuliert dann eigentlich die Gründe für ein Nein.
So passiert in St. Margrethen. Dort wurde letztes Jahr das Budget an der Urne als Ganzes abgelehnt, obwohl eigentlich nur der Steuerfuß der Streitpunkt war.
Wenn Gemeindeversammlungen nicht stattfinden, dann findet oftmals auch die Debatte über die einzelnen Entscheidungen nicht oder nur eingeschränkt statt. Und eine öffentliche Debatte über wichtige Entscheidungen in einer Gemeinde, das ist ein Qualitätsmerkmal auch für die lokale Demokratie.
Sagt Daniel Kübler. Wie wichtig die Versammlung ist, sei auch den Gemeindepräsidentinnen und Präsidenten bewusst, sagt Kurt Baumann, Präsident vom Verband Thurgauer Gemeinden.
Ich stelle fest, dass es wirklich kein Thema ist, unter den Gemeinden im Kanton Thurgau nachhaltig wechseln zu wollen auf die Urnenabstimmung anstelle einer Gemeindeversammlung.
Gerade aus Sicht des Gemeinderats sei es sehr wertvoll zu wissen, warum eine Vorlage abgelehnt wird oder angepasst werden muss. Auch in seiner Gemeinde Sirnach kämen meist unter 10% der Stimmbeteiligten an die Versammlung, sagt Kurt Baumann.
Aber ich stelle fest, das interessierte Publikum, die interessierten Bürgerinnen und Bürger nehmen an den Versammlungen teil. Und da wird auch rege Gebrauch gemacht von der Diskussionsmöglichkeit. Und das wiegt meines Erachtens auch etwas auf, dass die Beteiligung halt nicht so hoch ist wie an der Urne.
Die Frage, ob an Versammlungen festgehalten wird, stellt sich darum für die Gemeinden nicht. Auch nicht in der Gemeinde Wartau, die im April noch an der Urne abstimmte.
Ich glaube wirklich, die direkte Demokratie, so wie wir sie leben, auch im Austausch mit den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, Das ist ein Teil von uns und den sollten wir auch erhalten,
sagt Gemeindepräsident Andreas Bernold. Die politischen Abläufe in den Gemeinden sind seit Jahrzehnten erprobt und haben sich bewährt. Daran können auch 2 Jahre Pandemie nicht so leicht rütteln.
Mit Selina Etters Bericht wird es 13 Uhr. Wie geht der Krieg in der Ukraine weiter? Der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland in Russland und die Rede von Wladimir Putin haben wenig Anhaltspunkte zur weiteren Kriegsstrategie des Kremls geliefert. Über den weiteren Kriegsverlauf sprechen wir mit dem Russland-Experten Manfred Sapper im Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Mario Sturni.
Beim Krieg in der Ukraine sind gemäß Schätzungen 3.400 Zivilpersonen getötet worden. Die tatsächliche Zahl dürfte aber deutlich höher sein, sagte die UNO-Beobachtungsmission für Menschenrechte in der Ukraine. Die UNO-Mission dokumentiert seit Kriegsbeginn Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht auf beiden Seiten. Die Welt dürfe den andauernden Konflikt in Syrien nicht vergessen und die Menschen, die darunter litten. Das sagte der Schweizer UNO-Kommissar Philippe Lazzarini an der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel. Die internationale Gemeinschaft will an der Konferenz Geld für humanitäre Hilfe mobilisieren. Das britische Parlament hat seine neue Sitzungsperiode eröffnet. Erstmals seit 59 Jahren hat nicht Königin Elisabeth eine Rede dazu gehalten, wegen gesundheitlicher Probleme. Stattdessen präsentierte ihr Sohn Charles das Programm der Regierung von Premier Boris Johnson.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.